Jetzt habt ihr vielleicht gedacht, jetzt fängt der Mann wieder über Corona an. Können wir nicht einmal ohne das Wort auskommen? Geht nicht. Wir wollen heute Morgen sogar über 7 Coronas reden. Und die meisten von euch haben schon verstanden, was das heißt. Corona ist lateinisch für Krone. Wenn man das Coronavirus unter dem Mikroskop, Elektronenmikroskop, näher betrachtet, dann sieht das ein bisschen aus wie eine Krone. Und deshalb hat man das Corona genannt. Aber das Wort Corona findet man auch im Neuen Testament, in der lateinischen Bibel. Ich habe das noch mal besonders nachgeschaut. Da findet man das Wort Corona. Das Wort Krone kommt natürlich von Corona. Ist alles dasselbe Urwort. Allerdings, naja, lass uns erst mal lesen. Ich wollte aus Elberfelder lesen, aber ich bin jetzt so alt geworden, ich kann die kleine Schrift gar nicht mehr so unterscheiden. Ich habe das ausgedruckt aus der Neue Genfer Übersetzung. Ich hoffe, dass das hier auch akzeptabel ist. Und wir lesen aus 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Und eigentlich gefällt mir die Übersetzung ziemlich. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen wird, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das Wort Krone im Neuen Testament hat eigentlich 2 Deutungen. Das heißt, es gibt 2 verschiedene Worte. In der lateinischen Bibel ist das beides Corona. Aber im Griechischen, Entschuldigung, dass ich da mit der Sprache anfangen muss, aber im Griechischen ist das eine Wort Diadem, das kennt ihr vermutlich wohl, Könige und Kaiser tragen mir Diademe aus Gold und Silber und so weiter. So ein Coronavirus sieht mir wie ein Diadem aus, ehrlich gesagt. Das andere Wort, und das ist eigentlich das Wort, das wir heute Morgen mal, worüber wir nachdenken wollen, ist mir Kranz. Das griechische Wort ist jemand hier, der Stefan heißt. Kein Stefan vorhanden. Ich frage jeden Stefan immer, weißt du, was Stefan bedeutet? Stephanos kommt von einem Zeitwort, das bedeutet flechten. Ein Kranz wird geflochten aus Lorbeerblättern oder aus Eichenblättern. Es kann anders wie bei den Olympischen Spielen heute. Da gibt es jedenfalls 3 Chancen, Gold, Silber und Bronze. Hier gab es nur einen Siegeskranz. Und man könnte den auch gar nicht in einem Kasten aufhängen, denn der verwelkt. Das haben wir gerade gelesen, diese Übersetzung. Es sind ja Blätter und die verwelken. Aber der Stolz, die Ehre, diesen einen Siegeskranz zu gewinnen, war gewaltig groß. Und jetzt vergleicht Paulus unser Leben mit einem Wettlauf. Das tut er nicht nur hier, das macht er ziemlich oft. Ihr liefet gut, schrieb er den Galatern. Das heißt, ihr habt gute Fortschritte gemacht im Wettlauf, aber guck mal, was daraus geworden ist. Irgendwie habt ihr da herumgeschaut und seid stehen geblieben, um mal Pause zu machen, und das geht eben nicht in einem Wettlauf. Und er benutzt es auch für sich selber, das werden wir später sehen, er ist auch selbst im Wettlauf. Jeder Christ ist im Wettlauf. Und es geht darum, sagt Paulus, dass man den Finish erreicht. Gibt es ein deutsches Wort für Finish oder sagt ihr auch Finish? Bitte? Ziel, wie einfach. Das Ziel erreicht. Eigentlich sind wir manchmal ein bisschen zu evangelikal. Das heißt, wir denken, naja, wenn man einmal an den Herrn Jesus geglaubt hat, dann ist alles in Ordnung, geht man zum Himmel. Aber im Neuen Testament geht es nicht nur um den einen Augenblick, wo man den Herrn Jesus im Glauben angenommen hat. Es geht immer um das ganze christliche Leben. Es geht darum, ob man in Sicherheit das Ende erreicht. Das heißt, wir müssen nicht nur die Betonung legen auf die Gnade und Vorsehung Gottes. Das ist sehr wichtig, denn ohne diese Gnade würde keiner von uns das Ziel erreichen. Aber die andere Seite ist genauso wichtig. Darum geht es hier in 1. Korinther 9. Das ist die menschliche Verantwortung. Wir müssen so laufen, als ob es von uns abhängt, ob wir das Ziel erreichen. Wir dürfen uns nicht hinter der Gnade verstecken. Wir haben eine Verantwortung. Und das vergleicht Paulus mit dem Wettlauf. Schade, wir haben dieses Jahr auch die Olympischen Spiele vermissen müssen. Ich glaube, mindestens 3 von diesen Spielen findet man auch im Neuen Testament. Wettlauf am meisten. Aber hier in 1. Korinther 9, in der Elberfelder sieht man das gar nicht so deutlich, wird auch über das Boxen gesprochen, das Faustfechten. Und das dritte Beispiel ist vermutlich in Philipper 3. Da sind es die Wagenrennen. Der Renner ist so über die Pferde. Und er ist auf das Ziel gerichtet. Das muss er erreichen, so schnell wie er kann. Wenn ihr den Film Ben Hur mal gesehen habt, dann wisst ihr alle, wie das da so vorgeht. 3 Bilder, die Paulus benutzt. Und in 1. Korinther 9 vielleicht am ausführlichsten. Wir sind in einem geistlichen Wettlauf und es kommt darauf an, dass man das Ziel erreicht. Nur mit einigen Unterschieden. Erstens, jeder, der das Ziel erreicht, bekommt den Preis. Nicht nur einer, jeder, der in Sicherheit das Ziel erreicht, bekommt den Siegeskranz. Das ist schon mal beruhigend, nicht? Es ist nicht nur einer. Wenn es nur einer wäre, bin ich fast sicher, dass er hier nicht in diesem Saal sitzt. Über 2000 Jahre. Er hat am allerbesten gelaufen. Aber so ist es nicht. Jeder, der in Sicherheit das Ziel erreicht, von seiner menschlichen Verantwortung aus gesehen, kriegt den Siegeskranz. Und zweitens, dieser verwelkt nicht, er ist unvergänglich. Nur ist dabei eine gewisse Spannung natürlich. Und das sieht man sehr schön in Offenbarung 4. Vers 4, rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Das sind buchstäblich auch keine Diademe, das sind auch Siegeskränze. Und die 24 Älteste vertreten die ganze Kirche Gottes, die ganze Gemeinde Gottes. Und alle haben da das Ziel erreicht. Und alle haben Siegeskränze auf und freuen sich darüber. Aber das Schöne in diesem Kapitel ist, das wisst ihr alle, das ist, dass der Augenblick kommt, dass sie ihre Kranzen, ihre Kronen nehmen und an die Füße Gottes werfen. Und das ist genau die große Spannung, worüber ich jetzt rede. Die Spannung zwischen Gottes Vorsehung, Gottes Gnade. Wir sind 100%ig von dieser Gnade abhängig und 100% menschliche Verantwortung. Es kommt für 100% auf dich an. Ob du ein guter Christ bist, hast du keine Entschuldigung, wenn du das nicht bist. Wir wissen, wir sind von Gott abhängig und zur gleichen Zeit, wir müssen den Wettlauf machen. Das macht er nicht für uns. Wir müssen das tun. In seiner Kraft. Und das sieht man so schön. Die haben alle diesen Siegeskranz erlangt und sind dankbar und froh. Sie sitzen da als Sieger. Aber wenn sie dann konfrontiert werden mit der Größe des Herrn, mit der Gewalt Gottes, mit seiner Majestät, dann kommt der Augenblick, dass sie alle so klein werden, so nichtig von sich selbst, dass sie wissen, da haben wir selber nichts geleistet. Das ist alles seine Gnade und seine Größe, seine Liebe. Und dann werfen sie alle diese Kronen an seine Füße. Das finde ich ganz toll. Nun steht da noch etwas in 1. Korinther 9, bevor wir diesen Abschnitt verlassen. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Die Übersetzer geben das auch unterschiedlich wieder. er kämpft auch gegen sich selbst. Das bedeutet einfach, dass er in Training geht. Er muss trainiert werden. Aber da muss man sehr streng sein. Nicht mehr trinken, nicht mehr rauchen. Man muss völlig konzentriert sein auf das Ergebnis, das man erreichen möchte. Der Leib muss geübt werden. Und nicht nur das, es war so bei diesen Athleten, bevor die Spiele anfingen, da reisten sie herum, um überall die Männer zu ermuntern. Für die Frauen war da kein Platz, aber weil die Männer auch alle nackt an den Wettlauf teilnahmen, war nur eine echte Männerangelegenheit. Aber die gingen überall herum, um die Männer einzuladen. Komm mal zu dem Wettlauf und stell mal vor, sagt Paulus, dass du viele eingeladen hast. Das heißt also hier in übertragenem Sinn, dass du das Evangelium verkündigt hast und viel eingeladen hast. Komm mit, komm mit. Und dann am Ende wirst du selbst disqualifiziert. Darfst nicht mitmachen. Bist nicht gut trainiert. Hast dich nicht gut vorbereitet. Er sagt, das wäre doch schrecklich. Also Paulus sagt, ich bin auch ein Evangelist. Ich verkündige das Evangelium. Aber da muss ich doch selber als Erster in die Praxis umsetzen, das, was ich predige. Und da siehst du, das ist wieder ganz diese 100% menschliche Verantwortung. Immer sind diese zwei Seiten da. Und was ich so wichtig finde an das Thema der Kronen, ist gerade diesen Punkt der Verantwortung. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Das ist deine Aufgabe. Und wenn wir so gelaufen sind und wir kommen ans Ende, dann sagt der Herr zu uns, gut, das hast du gut gemacht. So wie im Gleichnis, nicht? Geh in die Freude deines Herrn hinein, du hast es gut gemacht. Und wir sagen, Herr, es war alles deine Gnade. Und beide Seiten sind wahr. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob wir überhaupt in der Bibel je lesen, dass auch der Herr Jesus gekrönt wurde. Ich hatte eigentlich noch nie darüber nachgedacht. Und ich bin auf einen Vers gestoßen. Wenn jemand noch einen Vers weiß, da kann er sich später bei mir melden. Und ich habe dann einen kleinen Siegeskranz für diese Person. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich lasse mich gerne korrigieren. Das ist in Hebräer 2. Wo der Schriftsteller, der Verfasser von dem Brief, aus Psalm 8 zitiert. Wenn man Psalm 8 liest und man weiß nichts, als ich damals Examen Hebräisch machen musste, musste ich Psalm 8 übersetzen. Und da habe ich übersetzt, er ist niedriger geworden als die Engel. Und da hat der Professor gelacht und gesagt, ja, wenn Sie jetzt nicht das Neue Testament kennen würden, wie würden Sie dann übersetzt haben? Denn es steht da wirklich buchstäblich weniger als die Götter oder als Gott sogar. Aber hier steht Engel in dem griechischen Text. Naja, ist auch wieder eine sprachliche Geschichte. Aber jemand, der das Neue Testament nicht kennt, würde denken, das geht um Adam. Adam ist nur etwas geringer als die Götter. So groß ist der Mensch, so gewaltig ist die Stellung, die Gott ihm gegeben hat. Und da steht auch da, dass Gott diesen Menschen gekrönt hat. Da steht nicht Diadem, da steht Siegeskranz. Nun, da dürft ihr mir mal erzählen, was hat Adam dann wohl geleistet am Ende von 1. Mose 1, dass er den Siegeskranz erwerben könnte? Antwort, nichts. Und da sieht man, Psalm 8 kann nur verstanden werden im Lichte von Hebräer 2, im Lichte des Herrn Jesus. Er ist derjenige, der da beschrieben wird, so wie der Heilige Geist in Hebräer 2 beschreibt. Und dann wird auch alles deutlich. Er hat den Siegeskranz wohl verdient. Er hat wohl dafür vieles geleistet, alles geleistet, um diesen Preis zu gewinnen. Er ist geringer geworden als die Engel, sagt der Text in Hebräer 2, indem er gestorben ist. Es ist die Frage, ob Engel oder Menschen nun größer oder kleiner sind. Wer ist der größte von den beiden, der Engel oder der Mensch? Aber eines wissen wir alle, Engel können nicht sterben. In dem Augenblick, dass der Herr Jesus in den Tod ging, wurde er geringer als die Engel. Ein toter Mensch ist geringer als der geringste Engel. Aber durch den Tod hindurch, Und durch die Auferstehung hindurch hat er den Siegeskranz erworben. Nun sind wir gewohnt, das so anzuwenden, dass er das für uns getan hat, was natürlich hundertprozentig richtig ist. Aber es ist auch ein bisschen einseitig. Das ist wieder das Evangelikale in uns. Und wir wollen ein bisschen breitere Christen werden. Er hat es nicht nur für uns getan, er hat uns auch ein Vorbild hinterlassen, so wie Petrus das beschreibt. Er sagt auch, guck mal an, so müsst ihr jetzt den Wettlauf machen. Auch ihr müsst bereit sein, durch die tiefsten Täler zu gehen, wenn es nötig ist. Wie wir sehen werden, vielleicht sogar der Märtyrertod. Und so werdet auch ihr den Siegeskranz erwerben. Wenn ich auf das Ziel ausgerichtet bin, dann sehe ich da am Ende den Herrn stehen. Und der Herr winkt mir entgegen und sagt, komm doch, du kannst es. In meiner Kraft kannst du es. Guck mal, ich habe es auch geschafft. Und in meiner Kraft kannst du es auch schaffen, wenn du wirklich willst. Wenn du bereit bist, alle Mühen und Nöte, die mit dem Wettlauf verbunden sind, zu überwinden. Trainierung, wir haben doch schon darüber gesprochen. Keine Pause machen, nichts. Man muss völlig gefokust sein, um es mal modern auszudrücken. Man muss gerichtet sein, gezielt sein, auf das Ziel gerichtet. Und dann wirst du es machen, in meiner Kraft. Hundertprozentig seine Kraft, aber auch hundertprozentig deine Verantwortung. Du musst laufen, nicht er läuft für dich, das hat er gemacht. Du musst laufen in seiner Kraft. Wir finden das ganz schön beschrieben in Hebräer 12. In Hebräer 11 haben wir zuerst all diese Gottesmänner und einige Frauen werden auch erwähnt, die Beispiele, Vorbilder für uns sind, was den Glauben betrifft. Und Glaube bedeutet auch nicht, dass man einmal zum Glauben gekommen ist. Glaube bedeutet Leben in der Hingabe zum Herrn, im Glaubensvertrauen. In Corona-Zeiten kommt es darauf an, wie viel Vertrauen wir noch zum Herrn haben, besonders wenn die Umstände sehr, sehr schwierig geworden sind. Und es ist wahr, was Andreas gebetet hat, in unseren Ländern, dem Herrn sei Dank, geht es noch. Und in vielen Ländern ist es viel, viel schlimmer und schwieriger. Das Laufen ist nicht so einfach. Deshalb lässt der Herr auch immer schwierige Umstände zu, denn unter leichten Umständen ist es gar nicht so schwierig, ein Christ zu sein, wenn alles läuft, so wie wir gerne haben. Deshalb hat Satan den Gott auch aufgefordert, Hiob mal zu überprüfen. Es ging ihm so gut, kein Wunder, dass er dir dient. Aber nimm das alles mal weg. In gewisser Hinsicht müssen wir dankbar sein für Corona-Zeiten, denn jetzt kommt es darauf an, wie viel Vertrauen wir zum Herrn haben. Auch wenn die Dinge nicht so gehen, wie wir gerne wollten, wenn wir die Arbeit verlieren, kein Einkommen mehr haben, der Betrieb, den wir gerade so sorgfältig aufgebaut haben, zugrunde geht und so weiter und so fort. Wenn es auf den Schulen und an den Universitäten nicht so geht, wie wir das gewohnt waren, alles mühsam, dann kommt es darauf an. Im Wettlauf ist man gerichtet auf das Ziel. Und Hebräer 12, da wird der größte Glaubensheld uns vorgestellt. Das ist der Herr Jesus selbst. Er ist der Mensch des Glaubens gewesen. Und er ist diesen ganzen Weg gegangen und er steht am Ende. Und der Schrift, der Verfasser sagt, seid auf ihn gerichtet. Er steht da am Ziel. Das Ziel ist nicht ein dummer Pfahl oder was auch immer, ein Streifen. Es ist ein Mensch, der das Ende schon erreicht hat. Und er sagt, komm, in meiner Kraft kannst du es. Du kannst es, du kannst es. In meiner Kraft, aber du kannst es. Lauf so schnell du kannst. Und du wirst das Ziel erreichen. Und der Schriftsteller sagt, seid auf ihn gerichtet. Seh ab von allen Umständen, seid nur gefokust auf ihn. Dann wirst du dort auskommen, wo er auch ist. Das ist auch das Bild, wie gesagt, von Philipper 3. Mit dem Wagenrennen. Er steht da am Ende am Ziel. Und auf ihn sind wir ausgerichtet. Er ist gekrönt mit dem Siegeskranz. Und er sagt zu euch, zu uns, ihr seid von Gnaden abhängig, aber trotzdem, jeder von uns kann den Siegeskranz erwerben. Das ist unsere Verantwortung. Nun gibt es im Neuen Testament drei besondere Beispiele eines Siegeskranzes. Und die möchte ich mal gerne betonen heute Morgen. Die erste ist der Kranz der Gerechtigkeit, Corona Justitiae, für die, welche eine richtige Ausbildung genossen haben, mit Lateinisch. Corona Justitiae. Ist ein bisschen komisch, das zu lesen in der lateinischen Bibel, so steht es da. Der Kranz der Gerechtigkeit. Ich lese das vor aus 2. Timotheus 4. Da sagt Paulus, und man muss wissen, das ist etwa der letzte Brief, den er wohl geschrieben hat, bevor er selber den Märtyrertod erleiden musste. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Das ist wieder die Bildersprache der Olympischen Spiele. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das ist etwas frei übersetzt. Da steht eigentlich, die sein Kommen, seine Erscheinung lieben. Aber es ist richtig wiedergegeben. Weil sie ihn lieben, freuen sie sich auch auf sein Kommen. Die Logik ist ein bisschen kompliziert. Er spricht über sein eigenes Leben, hat fast das Ende erreicht, obwohl er vermutlich nicht einmal 60 Jahre alt war, aber trotzdem, das Leben war für ihn vorüber. Er hatte den Wettlauf gelaufen, das Ziel war kurz vor ihm. Und dann sagt er, wenn ich das Ziel erreicht habe, bekomme ich einen Siegeskranz. Und in diesem Fall heißt das der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Warum? Vermutlich, weil es hier geht um den gerechten Richter. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Ist der Herr gerecht, wenn er uns einen Siegeskranz gibt am Ende? Und da stößen wir wieder genau auf das Problem der Verantwortung und der Gnade. Jeder gute Christ unter uns würde sofort sagen, nein, das ist doch nicht gerecht, wir haben doch nichts verdient, das ist doch alles Gnade. Wir haben nichts geleistet von uns selbst und wenn wir schon mal was gemacht haben, dann war das alles doch durch seine Gnade und durch die Kraft des Heiligen Geistes und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Aber die andere Seite stimmt auch. Wieder weise ich hin auf das Gleichnis in Matthäus 25 mit den Talenten, wo der Herr am Ende sagt, gut gemacht, du treuer Diener. Gut gemacht. Geh mal hinein in die Freude des großen Festes, das ich organisiert habe. Du hast es verdient. Nun dürft ihr nicht zu mir kommen und sagen, nein, nein, wir haben nichts verdient, das ist alles Gnade. Denn ich sage im Voraus, ihr habt hundertprozentig recht. Und ich habe auch hundertprozentig recht. Denn ich finde beide Seiten im Neuen Testament. Das gehört zu den Problemen der Bibel, die wir nicht theologisch wirklich zusammenbringen können. Der Widerspruch wird ewig da bleiben. Im Auto haben wir darüber gesprochen, ob es auch Sachen gibt, die wir dem Herrn gerne vorlegen möchten, wenn wir einmal oben sind, wenn wir noch solche Fragen überhaupt haben. Ich hoffe doch wohl. Und das wird eine der Fragen sein. Wie verhält sich das hundertprozentig Gnade? Und hundertprozentig Verantwortung. Der Herr ist gerecht, ein gerechter Richter. Und der beurteilt mein Leben. Und er wird nicht fragen, wie viele Bücher ich geschrieben habe, wie viele Vorträge ich gehalten habe. Der gerechte Richter wird nach meiner Gesinnung fragen, meiner Hingabe, meiner Liebe. Er wird interessiert sein in der Treue, womit ich den Wettlauf gelaufen bin. Er ist ein gerechter Richter. Das sind wir nicht. Und das kommt daher, dass wir das Innere des Menschen nicht schauen können. Auch die deutschen Richter können das nicht. Die können nur Taten beurteilen. Nur sehr ab und zu in dem Gesetz werden auch Motive mit in Anschauung genommen. Das ist der Unterschied zwischen einem Totschlagen und einem Ermorden. Das hängt mit der Motivation zusammen. Hast du es absichtlich gemacht oder war es doch nur ein Irrtum oder was? Aber im Allgemeinen beurteilen die Richter unsere Motive nicht. Das können die auch nicht. Können nicht in das Herz hineinschauen. Es gibt nur einen Richter, der so gerecht ist, dass er nicht nur guckt nach dem, was wir gemacht haben, sondern auch nach der Motivation, womit wir es gemacht haben. Und das braucht uns keine Sorge zu bereiten. Im Gegenteil, wir können uns beruhigt sein, dass jemand wirklich mich vollkommen kennt. Die Person auf Erden, die mich am besten kennt, die sitzt dort, das ist meine Frau. Manchmal denke ich, dass sie mich besser kennt, als ich mich selbst kenne. Aber auch sie kann nicht alles vollkommen durchschauen. Und Paulus sagt, der Richter, der das einmal tun wird, ist vollkommen gerecht. Er sagt in 1. Korinther 4, es interessiert mich nicht, was ihr über mich denkt. Ich übersetze jetzt hier frei. Das klingt ein bisschen überheblich, aber das meint er nicht so. Er sagt, nur der, der wirklich mein Herz kennt, der kann mich richtig beurteilen. Und er macht das gerecht. Aber eben weil er gerecht ist, gibt er mir den Siegeskranz. Ich könnte noch sagen, Herr, ich habe doch nichts verdient, ist alles doch Gnade, ist alles wahr. Er sagt, gut gemacht. Und dabei geht es gar nicht darum, ob man manchmal auf einer Bühne steht oder ob man mir auf den Vordergrund tritt oder nicht. Das hat alles nichts damit zu tun. Er schaut dir ins Herz und er sagt, gut gemacht. Viele haben das gar nicht gesehen, was du alles gemacht hast, aber ich habe es gesehen. Und ich bin froh mit dir. Ich freue mich über dich. Das ist gerechte Richter. Und Paulus sagt, er wird mir diesen Corona Justitiae geben, diesen Kranz der Gerechtigkeit. Aber, und dann kommt das Interessante, das ist ein bisschen erstaunlich, dass er das hinzufügt. Dieser Kranz ist nicht nur für mich, sondern für alle, die den Herrn so geliebt haben, dass sie auch mit Freude sich ausstrecken nach seiner Wiederkunft. Und ich dachte so, diese Krone ist auch für unsere Zeiten sehr geeignet. Wir haben sehr oft gebetet um das Kommen des Herrn, aber in den letzten 5 Monaten vielleicht noch mehr als früher. Herr, komme doch bald, diese Welt geht kaputt. Es ist nicht nur Corona, sondern auch alberne Männer, die da oben die Macht ausüben und noch so vieles. Ja, wie soll das weitergehen mit dieser Erde? Es ist eine verrückte Welt. Und dann kannst du sagen, das ist doch nicht der Grund der Liebe. Das ist doch nicht, weil du den Herrn so liebst, dass du gerne willst, dass er gerne und dass er bald kommt, stimmt. Aber trotzdem, das andere darf auch mal eine Rolle spielen, Herr. Komme doch bald. Ich bete nicht oft, komme doch bald, ich bete, Herr, lass dein Reich sich wirklich eines Tages durchsetzen dürfen. Das ist das Reich, wovon Römer 14 sagt, das ist ein Reich der Gerechtigkeit ist. Ein Reich des Friedens und ein Reich der Freude. Gerechtigkeit. Der Mensch, der gerecht ist, so wie der gerechte Richter gerecht ist, das ist auch der Mensch, der sich wirklich freut über die Gerechtigkeit. Der Jesus sagt das in den Seligpreisungen in Matthäus 5, dass es solche gibt, die hungern nach Gerechtigkeit in dieser Welt. Und für die ist das Reich des Himmels, sagt der Herr. Die freuen sich über die Gerechtigkeit. Natürlich müssen sie zuerst mal diese Gerechtigkeit in ihrem eigenen Leben verwirklichen. Ist ja selbstverständlich. Wir müssen zuerst mal selbst gerechte Menschen werden. Und das Schöne dabei ist, dass es also inmitten dieser ungerechten Welt Menschen gibt, so wie du und ich, die wenigstens versuchen, Gerechtigkeit zu betrachten. und nicht die Methoden dieser Welt zu übernehmen, die voller Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit ist, gerecht zu sein in unseren Geschäften, in unseren tagtäglichen Arbeiten, gerecht. Als ob es selbstverständlich ist, in dieser ungerechten Welt gerecht zu sein. Ja, Christen leben schon im Blick auf das kommende Reich und betrachten schon die Gerechtigkeit, obwohl noch so wenig Menschen das heute tun. Und wir sehnen nach ihm, der Gerechtigkeit ist. Weil wir ihn lieben, freuen wir uns auf sein Kommen. Der zweite Kranz, den ich erwähnen möchte, ist der Corona Vitae. Ich bleibe mal so ein bisschen beim Lateinischen. Die Krone oder der Kranz des Lebens. Diesen Kranz finden wir sogar zweimal. In Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Buchstäblich steht da, wird er den Siegeskranz des Lebens erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Und dann auch in Offenbarung 2, Vers 10, bleib mir treu, selbst wenn es dir das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Buchstäblich wieder, ich werde dir die Krone oder den Kranz des Lebens geben. Das ist der Kranz, besonders für, vielleicht nicht ausschließlich, aber besonders für all diese lieben Christen, die ihr Leben für den Herrn dahingegeben haben. Ich finde das irgendwie schön, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, wir gucken da herum, dann sagen wir, hey, guck mal, der trägt den Kranz der Gerechtigkeit. Ja, und dort, das ist einer, der trägt den Kranz des Lebens. Das ist einer, der hier auf der Erde sein Leben dahingegeben hat. Gewaltig, ne? Und der Herr ehrt ihn besonders, weil er oder sie ihr Leben dahingegeben hat. Kranz der Gerechtigkeit. Guck mal, da ist einer, der hat den Herrn so geliebt, dass er sich gesehnt hat nach seiner Wiederkunft. Und da steht jemand neben uns und sagt, das war doch alles Gnade, das war doch alles Gnade. Ja, sagst du dann. Aber es war auch die Verantwortung der Person. Und der Herr weiß das so zu schätzen, dass manche diesen Kranz der Gerechtigkeit bekommen und andere nicht. Das ist der Unterschied. Ich denke auch, wenn wir so beten, für heute, dann beten wir für viele, viele Christen, die auch sehr unter Corona leiden müssen. Aber wir sollen nie vergessen, dass auch heute Tausende von Christen verfolgt werden um den Glauben. Und viele auch heute ihr Leben geben müssen für den Herrn. Corona kommt sehr nahe. Und die Chance, dass wir unser Leben dahingeben müssen als Opfer für den Herrn, ist sehr gering, menschlich gesprochen. Aber vergiss diesen Leuten nie. Der Herr vergisst sie auch nicht. Hat einen besonderen Kranz. Die sterben, die gehen in den Tod. Und der Herr sagt, aber ich habe für dich den Kranz des Lebens. Es gibt keinen höheren Zugang zu diesem Leben, als das eigene Leben für den Herrn dahin zu geben, zu sterben. Der Jesus ist der Allererste, der diesen Kranz des Lebens trägt, denn er hat ja sein Leben dahin gegeben. Und schließlich, 1. Petrus 5, Vers 3 bis 4, da haben wir die Corona Gloriae. Da braucht man auch nicht viel Lateinisch zu kennen, um das zu verstehen. Der Kranz, den Kranz der Herrlichkeit. 1. Petrus 5, seid ein Vorbild für die Herde. Das schreibt Petrus an die Gemeindeleiter. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Dann bekommt er diesen Kranz von Lorbeerblättern. Und das ist ein Kranz der Herrlichkeit. Darin wird die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelt. Nun, wir wissen, dass in gewisser Hinsicht die Herrlichkeit des Herrn sich widerspiegeln wird in uns allen. Wir werden mit ihm verherrlicht sein, sagt Kolosser 3. Wenn er erscheint, werden auch wir mit ihm erscheinen in Herrlichkeit. Aber die andere Seite ist, manche werden ganz besonders ausgezeichnet als mit diesem Kranz der Herrlichkeit, nämlich solche, die die Herde gut geführt haben. Und ich habe oft daran gedacht, in diesen Corona-Zeiten, wie viel auf unsere Leiter zugekommen ist, nicht nur örtlich, auch überörtlich, wie viele kirchliche Instanzen aufgefordert sind, weise Entscheidungen zu treffen, nicht allzu ängstlich zu sein und auch nicht allzu freimütig zu sein, nicht stolz zu sein auf die Freiheit, die man sich selber erlebt. Leider gibt es nur zu viele Kirchen, die so übermütig waren im Anfang und wo also sehr viele infiziert wurden mit dem Virus, denn das Virus ist unparteiisch, nicht? Wenn man mit vielen zusammen ist, weil man sagt, der Herr wird uns schon bewahren, da sind viele infiziert worden. Das waren keine guten Erscheinungen. Ich weiß von einem Pastor in Amerika, der gesagt hat, wir machen einfach weiter, wie wir es immer gemacht haben, der Herr wird uns bewahren. Und der war der Erste, nicht nur der infiziert wurde, sondern der auch gestorben ist. Auch das ist wieder eine gewisse Spannung. Die Spannung, das Gleichgewicht zu finden zwischen übervorsichtig sein und Übermut. Dafür braucht es Weisheit. Und eigentlich ist es jetzt schon schwierig zu sagen, welche Länder haben es nun besser gemacht als andere. Ich glaube, dass Holland und Deutschland es besser gemacht haben als England. Die sind wissenschaftlich zweimal so tief runtergegangen als wir. Also allmählich wird sich herausstellen, welche Länder es am besten gemacht haben. Und dann spreche ich von den Ländern, von den Autoritäten in den Ländern. Aber gilt genauso für die geistlichen Führer. Wo gab es Übermut und wo gab es zu große Vorsichtigkeit, Vorsicht? Wir wissen es nicht. Aber unsere Gemeindeleiter im Allgemeinen, in der örtlichen Gemeinde oder weit darüber hinaus, brauchen umso mehr unser Gebet. Und ich freue mich darauf, einmal in der Ewigkeit, da sehen wir viele mit diesen besonderen Kranzen, wie gesagt, da sehen wir auch einige mit dem Kranz der Herrlichkeit. Und wir sagen, guck mal, die haben es gut gemacht. Auch während Corona-Zeit haben die es gut gemacht. Die haben auf den Herrn vertraut, aber waren nicht übermutig. Die haben das Gleichgewicht gefunden. In der Nähe des Herrn haben sie das Gleichgewicht gefunden. Und ich kann nicht sagen, was das Gleichgewicht ist. Ich bin eigentlich gar kein Gemeindeleiter, ganz früher mal gewesen. Nein, ich bin frei. Aber mein Gebet ist umso mehr, auch in der eigenen Gemeinde. Und ihr müsst das auch so machen. Die Führer, die Leiter, die brauchen umso mehr unser Gebet als je zuvor, um weise Entscheidungen zu treffen. Und es gibt einen gerechten Richter, der später den Kranz der Herrlichkeit diesen Leiter geben wird. Petrus hat das so gesagt. Ich finde das sehr schön. Es ist eine Herausforderung, zu beten für solche, die heute inbrünstig beten für das kommende Reich, weil sie den Herrn lieben, aber auch, weil sie sehen, wie viel Unheil unter dem Volk Gottes vorhanden ist durch Corona. Und sagen, Herr, komme bald, gründe dein Reich. Wir empfehlen sehen, auch heutzutage, die ihr Leben verlieren für den Herrn und die den Kranz des Lebens bekommen werden. Und viele, die gut geleitet haben. Warum haben manche es besser gemacht als die anderen? Das muss ich noch ganz kurz sagen. Vielleicht, weil sie natürliche Begabungen in diese Richtung haben, das wird sicher eine Rolle spielen, aber die kommen auch vom Herrn. Aber besonders, weil sie ganz nah beim Herrn gelebt haben. Von ihm kommt diese Weisheit. Denn auch für sie gilt, es ist alles Gnade und zur gleichen Zeit ihre Verantwortung. Ich denke, es ist gut, wenn wir beten für diese drei Gruppen ganz besonders. Und für uns alle in diesen komplizierten Zeiten. Herr, danke, dass wir mit all diesen Dingen zu dir kommen dürfen. Wir sind voll und ganz von deiner Gnade abhängig, von der Leitung deines Geistes. Ob wir nun Gemeindeleiter sind oder ganz einfache, normale Christen, die ihre tagtäglichen Verantwortungen haben und dafür auch deine Gnade und deine Leitung brauchen. Herr, gib es uns. Aber auch hilf uns, dass wir nie unsere Verantwortung übersehen. Dass es alles Gnade ist, bedeutet nicht, dass wir nichts mehr zu tun haben und faul werden und es alles dir überlassen. Und das klingt dann vielleicht ganz fromm, aber du hast es auch manchmal zu deinen Dienern gesagt, wir lesen es auch in der Bibel. Steh auf, du musst etwas unternehmen, du musst was machen. Ich berufe dich, ich sende dich, tu was. Herr, gib uns Gnade, deine Stimme zu verstehen, damit jeder von uns weiß, was wir tun müssen, was wir lassen müssen, wie wir weise sein können und wie wir manchmal auch unweise sind. Zeige es uns, Herr. Wir bitten dich ganz besonders, dass wir alle solche Christen sein dürfen, die dich so lieben, dass sie auch danach sich ausstrecken, dass dein Reich in dieser Welt sich verwirklichen wird, in Gerechtigkeit, Frieden und Freude des Heiligen Geistes, so wie Paulus es sagt. Wir bitten dich ganz besonders für alle, die auch heute um ihren Glauben verfolgt werden, in Gefängnissen sich befinden, in Lagern. Herr, du weißt es. Auch vielleicht heute gibt es wieder solche, die ihr Leben lassen werden für dich und um deinen Namen. Herr, sei ihnen ganz besonders nah. Gib ihnen Kraft, Geduld, Ausharren und Freude in dir, was auch immer geschehen wird. Und wir bitten dich nicht nur für unsere Obrigkeiten, sondern auch für unsere Gemeindeleiter, örtlich und überörtlich, alle, die Verantwortung tragen für die Herde. So wie Petrus es gesagt hat, handelt so, dass ihr diesen Kranz der Herrlichkeit empfangen werdet. Herr, wir bitten dich für sie, denn sie brauchen hundertprozentig deine Gnade. Aber sie sind auch selber hundertprozentig verantwortlich für die Herde. Herr, gib ihnen diese Gnade. Und wir bitten um diese Gnade für uns selbst, für uns allen. Jeder von uns braucht diese Gnade. Gib, dass wir nicht faul werden im Glauben, im geistlichen Leben, sondern dass wir dir hingegeben sein mögen, für dich leben wollen, auch in der kommenden Woche. Sei mit uns, Herr, schenk uns deiner Gnade und Güte. Amen. Amen.